Herzlich willkommen bei Oberösterreich ungefiltert, dem Podcast für News und Persönlichkeiten aus der Region. Mein Name ist Andreas Zemisch. Heute begrüße ich Herrn Dieter Barthofer, einer der erfolgreichsten und erfahrensten und sympathischsten Zauberkünstler Oberösterreichs. Oder sagt man da Illusionist? Magst du das bitte klären, Dieter? Wir sind per Du in Oberösterreich. Wir haben im Vorfeld kurz gesprochen. Und bist du jetzt Zauberkünstler oder was ist der Unterschied zu einem Mentalisten, Illusionisten? Und wenn du dich bitte selber kurz vorstellst.
Sehr gerne, ja. Danke schon mal für die Vorschusslorbeeren. Ja, mein Name ist Dieter Barthofer. Ich bin Zauberer und Bauchredner vom Beruf. Dann habe ich wirklich, das mache ich jetzt wirklich schon seit 30 Jahren sogar. Und ja, ich bin eigentlich ein gebürtiger Linzer, wohne jetzt aber in Weizenkirchen, Vater von zwei erwachsenen Töchtern und schon Opa sogar mit meinen 54 Jahren. Ja, so, das ist mein Leben. Und der Unterschied, Zauberer, Illusionist, das wäre ich oft gefragt. Es ist nämlich lustig, es gibt verschiedene Sparten in der Zauberei und eine Sparte davon ist eben diese Illusion. Das kennt man jetzt zum Beispiel vom ganz berühmten David Copperfield. Also das ist so ein typischer Illusionist, also sprich, der macht so Sachen mit so große Kisten, wo Frauen verschwinden, erscheinen oder er selber oder wie auch immer. Und Zauberer und Zauberkünstler ist eigentlich so der Überbegriff. Du hast da, glaube ich, noch schon angesprochen, Mentalzauberei.
Ja.
Genau, das ist auch so eine eigene Sparte der Zauberei. Ja. Das hat mit Gedankenübertragung und Vorhersagen und so zu tun.
Okay. Ganz zu Beginn, wie bist du denn, Dieter, zur Zauberei gekommen? Was hat dich verzaubert? Was hat dich so überrascht? Oder hat man das als Lebensplan? Wird man geboren und hat die ganze Schulzeit über, ich werde Zauberkünstler?
Ja, es war schon klassisch, dass man als Kind einmal einen Zauberkasten geschenkt bekommen hat. Und ja, das hat eine Zeit lang Interesse geweckt und dann hat man das irgendwie wieder auf die Seite gelegt. Nein, es war wirklich, ich habe vor gute 30 Jahren, ein bisschen länger sogar, habe ich einen Kurs gemacht, mal in Baden bei Wien und am Abend beim Gehen in die Bar war einfach so ein Kölner, der sich da ein bisschen mit Zauberei beschäftigt gehabt hat. Jetzt im Nachhinein gesehen waren es sehr, sehr simple Sachen, aber damals hat es mich begeistert und das hat eigentlich mein Interesse geweckt und dann ist es halt losgegangen. Da habe ich mich mit dem informiert, wie kann man sich da weiterbilden, dann ist wirklich klassisch losgegangen mit einem Zauberbuch. Dann hat man irgendwann einmal Kontakt mit Kollegen und ja, da hat mir das Fieber gepackt und ein Jahr später habe ich wirklich mein erstes Bühnenprogramm zusammen gehabt.
Wie lange dauert denn so ein Bühnenprogramm jetzt aktuell bei dir?
Die Dauer vom Auftritt selber?
Ja.
Also das ist unterschiedlich. Also so der Klassiker ist um die 45 Minuten herum. Aber ich kann natürlich abendfüllend spielen mit einer Pause. Und im Kinderprogramm, da hat sich das auch so eingependelt, zum Beispiel 45, 50 Minuten, eigentlich wie so eine Schuleinheit. Weil man eigentlich da auch weiß, dass dann irgendwann immer die Konzentration auch nachlässt. Das merkt man. Und man steuert das Programm nach dem, gerade im Kinderbereich.
Dieter, jetzt hast du vorhin eingangs gesagt, Zauberkünstler und das erlernt. Tatsächlich gibt's da irgendwie, ja, wie darf ich mir das vorstellen? Gibt's Zauberkünstlerschulen? Wie entwickelt man einen Trick, einen neuen Trick? Hast du da Vorbilder? Gehst du spazieren und denkst du mal, ich möchte gern einen Baum verschwinden lassen? Oder wie darf ich mir diesen Prozess vorstellen? Und du hast auch von Weiterbildungen gesprochen gehabt. Was macht man da? Fliegt man nach Las Vegas und schaut sich die tollsten Shows an? Lernt durch die Shows oder wie läuft es?
Ja, es ist natürlich ein vierjähriges Studium in Hogwarts. Nein, natürlich nicht. Ja, es ist wirklich so. Also wie ich schon eingangs erwähnt habe, also man fängt so wirklich klassisch mit einem Buch an, dann mit Kontakt mit Kollegen und es gibt wirklich in jedem Land, fast jedes Jahr auch Kongresse mit Seminaristen, die teilweise aus der ganzen Welt kommen. Also man bildet sich da auf jeden Fall fort und schaut natürlich, dass man in der Szene Kontakt halt. Man geht zu einem Zauberzirkel dazu. Da war ich zum Beispiel auch bei einem Zauberzirkel jahrelanger künstlerischer Leiter. Wenn man natürlich auch schaut, dass das Niveau innerhalb vom Zirkel natürlich hoch gehalten wird. Gerade wenn man das hauptberuflich macht, will man halt, dass die Hobby-Zauberer dementsprechend Gas geben und ein gutes Niveau haben. Ne? Weil das hilft dann dir auch weiter. Dann wirst du auch wieder mal gebucht.
Ja. Und hat Bauchrednerei auch was mit Illusion und mit Zauberei zu tun oder ist das eine ganz eigene Sparte?
grundsätzlich ist es eine eigene Sparte. Ich habe halt vor ein paar Jahren das sehr erfolgreich kombinieren können und bin dann für mich draufgekommen, dass das jetzt genau das Richtige ist. Weil gerade wenn du jetzt eine Zaubershow machst, dann ist immer wieder mal, dass dann Leute eher auf die Zauberei anspringen, die anderen wollen es nur lustiger und die wollen halt dann das Bauchreden sehen und die Kombination macht es dann wirklich aus. Ich habe sogar Effekte, wo ich das kombiniere. Das heißt, ich habe zwei Leute heraußen, mache im Prinzip ein Zauberkunststück, leihe aber denen beiden meine Stimme. Also die müssen gar nichts sagen und das wird dann ein ganzer Dialog mit Zauberei. Und es kommt sehr gut an bei den Leuten.
Ist das sehr anstrengend, Bauchrednerei? Ist das so, dass ich mir vorstelle, wie ich bin im Anschluss dran vielleicht so erschöpft wie noch 5 Kilometer walken? Oder wie darf ich mir das vorstellen?
Es ist allgemein überhaupt der Auftritt, die Zaubershow an sich, also auch mit der Kombination Bauchreden. Also es schaut alles so locker aus. Also wenn du da zuschaust, dann denkst du, na, das steht da oben, hihi, haha. Aber du bist natürlich jetzt total konzentriert, es schaut alles locker aus, aber im Endeffekt bist du auch dann teilweise schon ein paar Schritte voraus in den Gedanken und musst aber dann trotzdem hinten nachhinken mit deiner Gestik und Mimik. Also das ist schon ziemlich eine Denkarbeit und allgemein ist man eigentlich nach so einer Show erledigt, ja. Mhm. Und das Bauchreden, das ist, glaube ich, mit Singen vergleichbar. Also es ist ja trotzdem, man macht ja da auch irgendwie so Aufwärmübungen und ich glaube, dass das ziemlich ähnlich ist. Weil ich weiß zum Beispiel, wenn ich mit Sängerinnen schon gesprochen habe, die sagen dann vor der Show, da ist ich nichts, weil das, wenn ich so voll bin, da kann ich nicht gut singen. Und beim Bauchreden ist es ähnlich. Ja. Also ich werde oft zum schönsten Buffet gebeten, aber ich muss dann immer dankend ablehnen, weil ich sage, nein, vor einem Auftritt nicht, weil eben das wirklich ungut ist, wenn man beim Bauchreden da so voll ist zum Beispiel. Ja.
In meiner Wahrnehmung jetzt rein als Gast von ähnlichen Präsentationen oder Vorführungen ist mein Eindruck, dass diese Show oder die Magie von der Präsentation auch viel lebt. Jetzt ist so für mich die Frage, welche Rolle spielt denn da ein Schauspiel oder Humor und Storytelling neudeutsch? Hast du eine Schauspielausbildung? Kommt das alles aus eigenem Antrieb oder wirst du auch ausgebildet? Bildest du dich da fort?
Also direkte Ausbildung habe ich nicht dahingehend, aber das stimmt, wie du sagst. Also das ist sogar sehr wichtig. Man sagt ja immer, also in der Szene gibt es einen Spruch, im Prinzip ist egal, was man zaubert, es geht immer darum, wie man es präsentiert. Und es ist ja dann auch so lustig, weil wenn du dich vielleicht erinnerst, da hat es ja mal gegeben, diese Sendung, dieser maskierte Magier, wo so Sachen aufgedeckt worden sind.
Ja, ja.
Genau. Und es ist ja heftig diskutiert worden natürlich in der Zauberszene. Im Nachhinein ist unser Fazit, es hat der Szene eher gebracht, was gebracht. Die Zauberei ist einfach viel mehr wieder ins Gespräch gekommen. Du bist überall auf den angeredet worden. Und im Endeffekt ist so, der hat ja stupid einfach den Trick abgespult und dann erklärt. Und wenn du denselben Effekt aber bei einer Show in einer Geschichte verpackt hast, dann haben die Leute das gar nicht mehr erkannt. Also ich kann mich zum Beispiel wirklich erinnern, da hat nach einem Auftritt einmal zu mir einer gesagt, ja, ich habe einmal den maskierten Magier gesehen und der hat da so ein Tuch verschwinden lassen. Das war so ähnlich, wie sie gemacht haben, aber bei ihnen war es ja ganz anders. Und im Endeffekt, ich habe dann lachen müssen, weil es war genau dieselbe Technik, aber ich habe es halt einfach anders präsentiert und das wird dann anders wahrgenommen und darum ist so auch so ein Storytelling natürlich und speziell natürlich Humor sehr wichtig. Die Leute wollen einfach lachen. Mein ganzes Programm ist eigentlich immer auf Humor aufgebaut. Die Leute wollen einfach aus dem Alltag rausgerissen werden und die wollen lieber lachen, als dass sie sich da 10 Karten merken müssen.
Gibt es einen Unterschied in der Aufmerksamkeit im Publikum von zwischen Kindern und Erwachsenen oder älteren Menschen, so wie bei mir? Gibt es da Unterschiede?
Total, total. Also ich habe ja wirklich begonnen mit der Kinderzauberei, weil das war für mich das Naheliegendste, wo man gedacht hat, na, da traust du dich eher vor Kinder jetzt hinstellen. Und im Endeffekt habe ich mit der schwierigsten Sparte der Zauberei angefangen. Also Kinderzaubern ist viel schwieriger wie Erwachsenenzaubern, eben aus dem Grund, weil du eben Kinder nicht so gut leiten kannst. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Show habe und da sitzen 400 Leute, Erwachsene, und ich will, dass die alle 400 auf meine linke Hand schauen, dann tante das auch. Das ist relativ leicht zu bewerkstelligen. Da kannst du mit der Rechten tun, was du willst. Und beim Kinderzaubern ist es eben genau nicht so, weil da schauen 30% schauen dorthin, 30% da. Ein paar fangen gerade mit dem Nachbar zum Quatschen an. Das sollst du dann auch schon wieder im Griff haben, dass da eine gewisse Ordnung drin bleibt. Also du bist da beim Kinderzaubern musst viel konzentrierter sein.
Interessant.
Ja, und auch die Trick, witzigerweise, die Trickqualität, also sprich, den Schwierigkeitsgrad vom Trick, muss man auch aufpassen. Weil ein Kind ist es, also eigentlich ist es so, Witzigerweise ist es so, dass ja die Effekte teilweise ziemlich simpel sind, wenn man dann weiß, wie es geht. Und ein Kind, das fängt einfach, das ist technisch nicht gebildet, das schaut sich den Effekt an und sieht ihn auch wirklich dann so, wie er ist und sagt dann sofort, ah, ich weiß, wie es geht. Und was das nächste ist, ruft es ja gleich raus. Ja? Mhm. Der Erwachsene, der vielleicht eine Ahnung hat, der hält sich ja bedeckt. Und je technisch wer gebildet ist, desto schwieriger kommt der hinter einen Effekt, weil der fängt halt mit einem Lösungsvorschlag an und geht dann eigentlich von der immer wieder drüber und nicht runter. Und eigentlich ist die Tricktechnik oft relativ simpel, nur natürlich gut verpackt und darum kommt man nicht drauf.
Relativ simpel? Hilf mir doch mit an, weiter, wann jetzt meine Kinder zu Hause sagen, ja, ich wünsche mir einen Zauberkasten, liegt da ein kleines Trickbuch bei, lernen die Kinder 2, 3 Tricks und ja, kann jeder zaubern lernen?
Also ich sage mal so, grundsätzlich kann sicher jeder zaubern lernen. Und es ist ja, man braucht ja nur im Spielhandel nachschauen, es gibt ja Zauberkästen en masse. Aber meine Erfahrung ist halt, dass einfach die Interesse dann irgendwann einmal nachlässt. Das Problem ist, es sind trotzdem komplexe Sachen, also das heißt, oder Abläufe. Und wenn man nicht da einen Erwachsenen bei der Hand hat, der ihn dann trotzdem da unterstützt, die Kinder alleinig sind dann trotzdem da meistens überfordert. Okay. Aber es gibt da wirklich am Markt ganz tolle so Zauberkästen oder auch so Kinderzauberbücher, wo man relativ schnell eine Kleinigkeit erlernen kann und das Kind dann da einfach einen Erfolg hat.
Jetzt hast du vorhin gesagt, 400 Personen und du trittst auf. Wo kann man dich denn erleben? Kann man dich als Einzelperson für einen Geburtstag buchen? Bist du richtig gehend auf Tournee? Wie läuft das ab?
Ja, also mich kann man wirklich vom kleinsten Kindergeburtstag oder Erwachsenengeburtstag bis zur größten Firmenfeier eigentlich buchen. Ja, ich tritt da auf Kreuzfahrtschiffen auf und da ist es halt einfach natürlich so, dass du halt schon wirklich auch den Mut haben musst, dass du weißt, jetzt sind da 800 Leute im Publikum, dass man da nach vorne schreitet und dann eben seine Kunst präsentiert. Aber grundsätzlich tritt ich überall auf, wo ich engagiert werde.
Mir geht es so, jetzt führen wir hier ein Podcast-Gespräch. Ich habe mir schon x-mal versprochen im Laufe dieser Gespräche, kann es aber wieder über künstliche Intelligenz und über Computerprogramm relativ leicht bearbeiten und schneiden. Sind hier schon mal Tricks einfach daneben gegangen, schief gegangen und wie fühlt man sich in so einem Moment oder passiert dann das nicht als Profi?
Also streng genommen ist so, man gibt wirklich nur dieses Programm, was man richtig gut beherrscht und da redet man oft auch von Effekten, wo man wirklich auch ein Jahr lang dran arbeitet. Also dass die Fingerfertigkeit so perfekt ist, dass man halt das dann wirklich kann und dann erst dann nimmt man es auch ins Programm. Wir haben natürlich den großen Vorteil, dass das Publikum ja nicht weiß, was würde oder was müsste jetzt kommen. Und dadurch, wenn jetzt wirklich einmal irgendwas ein bisschen schief geht, kommt man da ja das irgendwie abkürzen oder leicht verändern und das Publikum kriegt es gar nicht mit. Aber im Endeffekt macht man wirklich nur Sachen, die man wirklich beherrscht. Und so richtige große Fehler sind eigentlich noch gar nicht passiert.
Aha. Gibt's denn in Bezug auf Ausrüstung etwas, was unerlässlich ist? Ich kann mich erinnern, als ich ein Kind war, Dieter, da hatte jeder Zauberer einen Zylinder. Ich weiß gar nicht, ob es noch Zylinder gibt. Es hat zumeist irgendwie eine Taube oder einen Hasen gegeben, einen Lebenden. Hast du solche Accessoires und gibt's was, was du als Arbeitswerkzeuge nutzt?
Ja, also das, speziell in dem Kinderbereich gefällt mir das ganz gut, dass man trotzdem dieses klassische Bild eines Zauberers mit Zylinder ein bisschen hochhält. Es wird ein bisschen, also ich merke es jetzt zum Beispiel beim Zauberclub, wo ich jetzt als letztes dabei war, so die ganz Jungen, die wollen nicht da lässig mit einer Jeans und mit T-Shirt auftreten. Ja, keine Ahnung, ob das jetzt wirklich der richtige Weg ist. Mir persönlich gefällt es schon ganz gut mit einem Zylinder und ein bisschen so klassisch. Ich habe sogar so einen Frack auch beim Kinderzaubern. Und ja, und ich habe wirklich, wie ich begonnen habe, war das auch wirklich nur hip, dass man sagt, man lässt am Schluss einen lebenden Hasen erscheinen. Das ist ja heutzutage, naja, sagt man, es ist einfach nicht mehr zeitgemäß, gell.
Und ja, sind ich auch Zoobesuche schon eben fragwürdig mittlerweile.
Genau,
ja.
Genau. Und ich habe dann vor ein paar Jahren, eben wie ich mit dem Bauchreden begonnen habe, habe ich mir dann so einen weißen Hasen im Kinderprogramm als Bauchrednerpuppe besorgt. Und das ist das volle Highlight. Also das ist natürlich viel besser wie ein normaler Haus, weil mit denen können die Kinder wirklich Frage, Antwort und lustig, der reagiert ja halt einfach aufs Einwürfe von Kindern und das ist sehr lustig. Ja.
Mhm. Hast du denn, selbst wenn du ein Programm von jemandem anderen, von Kolleginnen, Kollegen von dir siehst und beobachtest, erkennst du jeden Trick oder kann man dich auch sinnestäuschen?
Das ist wirklich das kleine Problem, was wir Zauberer haben. Wir sterben natürlich irgendwie um diese Illusion. Also wenn wir uns dann Kollegen anschauen, dann wissen wir, wie es geht. Also natürlich kommt schon mal vor, dass man sagt, vielleicht nicht am ersten Blick, wo man sich dacht, naja, das könnte jetzt so oder so gehen. Aber die Zauberei ist ja irgendwie viel zu alt, dass man da irgendwie ganz das Rad neu erfindet. Es gibt ja so viele Effekte und die bauen sich halt auf gewisse Sachen auf. Und von dem her kann man dann auch immer wieder ableiten, aha, das könnte jetzt so und so gehen. Aber wenn ich mal was sehe, wo ich mir denke, wow, okay, das flasht mich selber, dann ist es eher so, dass ich sage, das möchte ich auch im Programm haben, weil dann flasht das natürlich mein Publikum ab. Als Hauptberufler schaut man natürlich, dass man da wirklich Effekte hat, die von dem man sich ein bisschen vom Hobbyzauber abhebt. Ja.
Mhm. Hast du selbst gehabt oder vielleicht noch Vorbilder oder Idole?
Doch, ja. Ich meine, das wandelt sich natürlich im Laufe der Zeit. Ich meine, klar, so ein David Copperfield, wie wir vorher schon gesprochen haben, da sagt man immer, wow, da schaut man irgendwie auf. Wo, auch wenn er jetzt überhaupt nicht in derselben Sparte arbeitet wie ich selber zum Beispiel, wie wir gerade vorher besprochen haben, er ist ein Illusionist. Aber man hat natürlich da wirklich, man lernt da immer wieder Kollegen auf der ganzen Welt kennen, wo man sagt, ja, wow, das ist toll, wie die arbeiten, was die für Gedankengänge da ins Programm reinlegen. Es ist schon sehr spannend und da gibt es schon ein paar Vorbilder, ja.
Wenn du sagst, auf der ganzen Welt, du trittst in Oberösterreich, in Österreich auf oder weltweit auf Kreuzfahrtschiffen, oder?
Ja, also eigentlich im ganzen deutschsprachigen Raum und dann habe ich vor ein paar Jahren einmal das Glück gehabt, dass ich da bei einer deutschen Kreuzfahrt-Company eben dazugekommen bin und da kann ich auch meine Programme auf Deutsch machen. Ich könnte mein Programm zwar auf Englisch machen, aber das ist immer mit den Gags, das funktioniert halt einfach schwierig. Da musst du wirklich einmal ein paar Jahre irgendwo in Amerika oder in England gelebt haben, dass das wirklich gut rüberkommt. Und darum bin ich da froh, dass ich das dann auf Deutsch machen kann.
Mhm.
Ja, und so kommt man ganz schön mal dumm.
In Bezug auf Fingerfertigkeit, bitte, ich meine das jetzt nicht persönlich, ja? Es interessiert mich nur rein aus dem Gespräch jetzt heraus, könntest du auch Taschendiebstahl perfekt durchführen, weil du jemanden ablenken kannst und weil das zum Job gehört? Oder ist das eine ganz andere Geschichte?
Das war witzigerweise wirklich vor Jahren, also das war noch eigentlich sogar vor meiner Zeit, war das wirklich meine eigene Sparte der Zauberei, dieser Trickdiebstahl.
Mhm.
Und es gibt auch noch welche, aber es ist ziemlich wenig geworden und auch zu Recht, weil das beste Beispiel ist auf so einem Kreuzfahrtschiff, du machst auf der Bühne einen Trickdiebstahl und nachher fällt wirklich irgendwem eine Uhr, sagen sofort alle, das war der Zauberer.
Mhm.
Also es ist unseriös, etwas zu stehlen. Und ich schaue mir zwar das selber gern an, aber ich würde es nie machen, eben aus dem Grund, dass ich es ein bisschen unseriös finde. Und es ist also ein Antatschen. Also das heißt, diesen gesunden Abstand zum Publikum, den kannst du gar nicht mehr halten, weil du bist die ganze Zeit am Rumtatschen bei dem, dass du irgendwie mal den ablenkst und dann dementsprechend die Uhr von dem runterkriegst.
Okay.
Also ich würde es nicht machen, aber ich schaue mir es gern an. Und es gibt es nur, aber halt sehr vereinzelt noch mehr. Ja.
Gut. Du hast vorhin gesagt, dass das durchaus anstrengend ist. Bauchreden anstrengend, die Vorbereitung auf so eine Show, der Auftritt an sich. Mit was lädst du denn deine inneren Akkus auf? Unabhängig vom Zaubern, was machst du in deiner Freizeit? Weil du bist ja hauptberuflicher Zauberkünstler.
Genau, ich bin hauptberuflicher Zauberkünstler und ich habe dann wirklich jetzt vor ein paar Jahren ein tolles Hobby gefunden, das mich da ziemlich runterholt. Und zwar, ich bin dort ein leidenschaftlicher Bonsai-Sammler und Gestalter und bin sogar seit letztes Jahr im Herbst Präsident vom Oberösterreichischen Bonsai-Club. Also das ist wirklich so, wenn man bei diesen kleinen Bäumen da arbeitet, das ist eine totale Leidenschaft geworden und es ist eine meditative Geschichte. Also man widmet sich total dem Baum und fängt an zum Herumschneiden oder eben was zu drahten und so weiter. Und da kann nebenan die Welt zusammenbrechen. Also man ist da total fokussiert auf das und dann, da kommt man richtig runter. Das ist meditativ.
Bist du im Hier und Jetzt praktisch?
Total. Aha. Da bist du beim Baum und da vergisst man total die Zeit, weil zum Beispiel, man soll es nicht glauben, das ist ein wirklich sehr aufwendiges Hobby. Also zum Beispiel so ein Kiefer, wenn man die jetzt neu gestaltet, da kann sein, dass du 3 Tage an der Kiefer drahtest. Also da wird jedes Wipferl wird da gedrahtet und in die richtige Position gestellt. Und da ist wirklich oft so, da ruft mir meine Frau an und sagt, du kommst du mir essen, es ist schon 2:30 Nachmittag. Und dann, ach Gott, ja, okay, weil einfach die Zeit so vergeht, ja.
Ja, wie alt werden solche Bonsai-Bäume?
Also es gibt in Japan Bonsai-Bäume, die sind über 1000 Jahre alt. Also mein Ältester ist 80 Jahre.
80 Jahre.
Das ist auch schon eine schöne Zeit.
Ja, ja. Die Zeit, apropos Zeit, verfliegt bei so einem Gespräch. Macht sehr viel Spaß mit dir zu sprechen. Vielleicht noch zum Abschluss, Dieter. Gibt's einen Lieblingstrick von dir? Kannst du uns jetzt im Rahmen dieses Gesprächs verzaubern? Oder sagst du, kommt zu mir, bucht's mich und ihr werdet mich bauchredend durch den Saal schweben sehen? Oder was ist dein Lieblingstrick Trip oder vielleicht dein USP, dein Alleinstellungsmerkmal?
Mein USP ist wirklich, wie wir schon vorher gesprochen haben, also diese Kombination Zaubern und Bauchreden. Das machen eben nicht so viel. Und das ist auch unter anderem mein Lieblingseffekt. Es ist immer schön, mit Publikum auf der Bühne zu arbeiten. Es kann sehr lustig sein. Man hat natürlich ein bisschen das Restrisiko vom Publikum, weil wenn du jetzt einen erwischt, der da jetzt ganz starr dort steht, dann ist es nicht ganz so lustig, als wenn einer mitmacht. Aber du bist einfach belohnt, indem das einfach das Publikum dann die anstreut und die feiert. Ja, das ist eine tolle Sache eigentlich und ein schöner Moment dann.
Schön. Apropos schöner Moment, ich bedanke mich bei dir. War ein sehr fesselndes, gar nicht mysteriöses Gespräch für mich. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und bedanke mich für deinen Besuch.
Sehr gerne. Ich sag danke.
Hat Ihnen unsere Sendung gefallen? Dann hinterlassen Sie uns doch bitte eine 5-Sterne-Bewertung.